Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
Die Woche, der Rückblick im DVZ-Podcast.
Seit Montag steht er bei Hellmann am Ruder. Jens Drewes hat nach 27 Jahren bei Kühn und Nagel den Sprung in den Chefsessel des Osnabrücker Wettbewerbers gewagt. Er tritt die Nachfolge von Rainer Heiken an, der Hellmann in den vergangenen Jahren sehr geprägt hat und das Unternehmen auf ein solides Fundament gestellt hat. Wie Drewes seine neue Aufgabe angeht und welche Themen ihm wichtig sind, darüber sprechen wir gleich. Außerdem reden wir über das Klimaschutzdilemma der Luft- und Seefahrt, darüber, warum der TikTok-Shop später kommt und über die aktuellen Empfehlungen der Logistikweisen. Und aus aktuellem Anlass geht es auch um den Klimawandel. Mein Name ist Robert Kümmerlen.
Und ich bin Sven Benühr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, Robert, die Menschen in Süddeutschland haben ihn in dieser Woche hautnah gespürt, den Klimawandel. Heftige Regenfälle haben Städte und Dörfer unter Wasser gesetzt, Straßen und Bahntrassen wurden überschwemmt und natürlich sind auch Tote zu beklagen. Die finanziellen Schäden lassen sich derzeit kaum abschätzen und solche Katastrophen werden keine Einzelereignisse bleiben.
Ja, für die Menschen in den betroffenen Regionen sicherlich schlimme Schicksalsschläge. Kann man nur hoffen, dass dort auch gebührende Hilfe seitens der Politik geleistet wird. Und klar, auch die Logistik muss sich darauf einstellen, dass solche Störungen auch künftig an der Tagesordnung sein werden. Damit allein ist es nicht getan. Auch der Transportsektor könnte durchaus mehr in Sachen Klimaschutz unternehmen. Doch natürlich ist dafür auch die Unterstützung seitens der Politik gefordert. Mhm. Denn wird der regulatorische Rahmen weiterhin so halbherzig umgebaut, wie es zurzeit der Fall zu sein scheint, und fließen Fördergelder für klimaschützende Techniken nur in quasi homöopathischen Dosen, ja, dann wird sich der Verkehrssektor sicherlich schwer tun, seine Klimabilanz substanziell zu verbessern.
Denke ich auch, ja. Mhm.
Ne? Und hier sollte dringend halt ein oder zwei oder am besten gleich drei Gänge hochgeschaltet werden.
Ja, aber Robert, das ist, glaube ich, nicht zu erwarten. Dieser Ansicht ist zumindest der Expertenrat für Klimafragen, demzufolge der Verkehrssektor in der Vergangenheit kaum Fortschritte beim Klimaschutz machte und der auch für die Zukunft wenig Bewegung befürchtet. Kein Wunder, denn laut dem novellierten Klimaschutzgesetz könnte die Politik zwar sofort handeln, sie muss es aber nicht. Und das ist fatal, denn der Handlungsspielraum wird bis 2030 ja immer knapper.
Vielleicht muss noch die ein oder andere Burg sowie die Ruine Falkenstein ins Rutschen kommen, damit sich endlich mehr tut, obwohl auch dann der eine oder andere Landespolitiker das wohl als unvorhersehbare Katastrophe bezeichnen dürfte.
Unfassbar. Ja, das ist schon ziemlich bezeichnend, also so an das Thema ranzugehen. Aber vielleicht wächst ja die Einsicht doch noch, ne? Naja, wir werden es im Moment nicht ändern können. Also lass uns mal an dieser Stelle das Thema wechseln. Denn natürlich hat sich auch in dieser Woche sehr viel in der Transportbranche selber getan. Zum Beispiel, und du hast es ja schon eingangs erwähnt, bei Hellmann. Unser Kollege Sebastian Reimann, der war in Osnabrück und hat sich mit dem alten und dem neuen CEO unterhalten. Und welche Themen dabei im Mittelpunkt standen, darüber schnacken wir nach einer kleinen Pause.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
Da sind wir wieder und ja, Sven, Sebastian hat sich bei Hellmann mit Rainer Heiken und Jens Drewes getroffen und mit den beiden über das Unternehmen, die strategische Ausrichtung und auch einschneidende Ereignisse unterhalten. Ein Detail am Rande, sowohl Heiken als auch Drewes waren zwar lange Jahre bei Kühn und Nagel, aber haben in der Zeit nur wenig miteinander zu tun gehabt. Drewes, der immerhin zuletzt Europachef bei Kühne und Nagel war, hat großen Respekt, wie er sagt, vor dem, was Heiken geschafft hat.
Ja, das stimmt ja auch. Denn Rainer Heiken, der ist ja mitten im Restrukturierungsprozess bei Hellmann eingestiegen. Ist ja auch immer so ein gewagtes Spiel. Und damals hat es ja noch an einigen Ecken und Enden doch mehr oder weniger deutlich geknirscht. Belegschaft, Kunden und Partner waren verunsichert und zuerst einmal musste da wieder Vertrauen aufgebaut werden, sagte Heiken, und vor allen Dingen Ruhe einkehren. Und dann ging es an die harte Arbeit, an die Modernisierung der IT und auch darum, neue Transportmanagementsysteme zu etablieren.
Tja, kaum war das geschafft, stand Corona vor der Tür und von einem Tag auf den anderen ist der transatlantische Luftfrachtmarkt zusammengebrochen. Das hat Heiken einige schlaflose Nächte bereitet, genauso wie übrigens der Cyberangriff Ende 2021. Aber das Unternehmen hat das alles überstanden und kann man, glaube ich, so sagen, steht heute auf einem ziemlich soliden Boden.
Ja, schon, aber die Rahmenbedingungen für Unternehmen sind ja derzeit in Deutschland alles andere als überzeugend. Und da rede ich jetzt mal generell von den Rahmenbedingungen. Die Inflation ist zwar zurückgedrängt, aber sie köchelt noch auf kleiner Flamme weiter vor sich hin. Und die im letzten Winter erwartete wirtschaftliche Erholung ist dank des Haushaltsdesasters im Grunde genommen nur minimal vorangekommen. Das, verbunden mit den hohen Energiepreisen und dem Fachkräftemangel, schürt in den Unternehmen die Zweifel an der Zukunftsfähigkeit des Standorts Deutschland.
Das muss ich natürlich drehen und Drewes hätte dafür Scholz, Habeck, Lindner und Co. ein paar Tipps. Der wichtigste Ansatz wäre, dass Deutschland zum einen in Sachen Digitalisierung erheblich mehr Tempo aufnimmt. Außerdem müsste die überbordende Bürokratie bekämpft werden und zwar nicht nur beim Staat, sondern auch in der Wirtschaft. Und wenn das beides gelingt, und davon ist Drewes nun absolut überzeugt, dann ergeben sich auch wieder neue Chancen. Es gilt aber, einen Mentalitätswandel hinzubekommen und sich aus der Komfortzone auch mal herauszubewegen.
Naja, also bewegen soll sich ja auch Hellmann selber als Unternehmen. Natürlich hat Deutschland als Heimatmarkt eine besondere Bedeutung, aber die Wachstumsmärkte liegen derzeit in Asien. Das sieht Drewes, der ja auch lange Zeit in Fernost gearbeitet hat. Und wie er sich diesem Thema aber nähern will, das hat er im Gespräch mit Sebastian Reimann doch offen gelassen. Ist allerdings auch verständlich, denn er ist erst seit ein paar Tagen an Bord und möchte sich in den nächsten Wochen und Monaten erst einmal mit dem Unternehmen selbst, den Teams und auch den Kunden vertraut machen.
Kann man verstehen. Mal sehen, über was Drewes dann nach der 100-Tage-Phase mit der DVZ bereit ist zu besprechen. Die Zeit sollte er sich auf alle Fälle nehmen. Ja, Zeit nehmen.
Ja,
das ist ein Stichwort und das nimmt sich nämlich jetzt auch das deutsche Management von TikTok bei der Einführung der Shop-Funktion auf dem europäischen Markt. Angeblich will sich der hinter der Kurzvideoplattform stehende chinesische ByteDance-Konzern erstmal auf den US-amerikanischen Markt konzentrieren. Deswegen die Zurückhaltung hier.
Ja, und das ist in der Tat ein Dämpfer für alle die Logistiker, die mit einem ordentlichen Schub beim E-Commerce-Geschäft gerechnet haben. Denn daraus wird natürlich auf unbestimmte Zeit erstmal nichts mehr. Denn bevor TikTok diesen nächsten wirklich wichtigen Schritt gehen kann, muss sich ByteDance erstmal vor Gericht gegen die US-Administration durchsetzen. Die hat nämlich jüngst ein Gesetz verabschiedet, das das Unternehmen zwingen soll, zumindest die Aktivitäten in den USA an einen akzeptablen oder, sagen wir es mal ganz klar, einen nicht-chinesischen Investor zu verkaufen. Denn andernfalls droht eine Sperre der App in allen amerikanischen App-Stores.
Die Befürchtung der TikTok-Gegner ist verständlich. Allein in den USA hat die Kurzvideo-Plattform 170 Millionen Nutzer. Ja, Und zu deren Daten könnten möglicherweise chinesische Behörden Zugang bekommen. Außerdem, so heißt es, könnte TikTok gezielt missbraucht werden, um die öffentliche Meinung zu manipulieren. So wie das allerdings bei anderen Social-Media-Plattformen längst der Fall ist, wie wir wissen und täglich beobachten können.
Ja, das stimmt, ne? Naja, und ByteDance will sich übrigens auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und hat schon angekündigt, alle Rechtsmittel ausschöpfen zu wollen. Das sind natürlich gute Nachrichten für die Prozessanwälte in den USA, ne? Aber nehmen wir mal an, das wäre alles jetzt gelaufen und der TikTok-Shop würde in Deutschland eingeführt. Was wäre denn da zu erwarten, Robert?
Naja, bisher hat die Plattform allein in Deutschland über 20 Millionen Nutzer. Gehörst du eigentlich auch dazu?
Nee, tatsächlich nicht.
Tatsächlich nicht. Nee. Gut, also
das schweigende sind, Mehrheit.
Ich will jetzt nicht unhöflich sein, aber es sind hauptsächlich junge Menschen, die da aktiv sind und die auch durchaus über Geld verfügen und gerne shoppen. Marilyn Rapp, eine E-Commerce-Expertin vom Mittelstand Digitalzentrum Handel, würde in der Einführung der Shop-Funktion bei TikTok ein, wie sie sagt, disruptives Momentum sehen.
Starker Begriff, ja.
Ja, und das hat auch damit zu tun, dass der Einstieg so leicht ist und vor allem der spezielle Algorithmus der Plattform den Nutzern binnen kurzer Zeit eine große Reichweite beschert. Und zwar auch dann, wenn sie gar nicht mal so viele Follower haben.
Ja, also das klingt auf jeden Fall attraktiv für Verkäufer. Soweit ich weiß, hat TikTok die Shop-Funktion ja schon bereits in diversen Ländern in Südostasien, aber auch in Großbritannien und in den USA an den Start gebracht. Naja, da ist man natürlich neugierig auf die Umsatzzahlen, aber dazu ist bisher noch nichts bekannt geworden. Nee,
genau. Das mag alles noch kommen. Rapp sieht vor allem das Potenzial für Augenblicksentscheidungen und prognostiziert einen Boost für Impulskäufe. Das heißt, bei bestimmten Produktkategorien, wie zum Beispiel Kosmetik, Kleidung oder irgendwelche Gadgets, geht der Trend in Richtung Bedarfsweckung über inspirierende Videos und mit dem Fulfillment bei TikTok. Da kommt dann übrigens Logistikpartner zum Zug, ne? Da soll die Hürde für Händler und Marken so niedrig wie möglich gehalten werden.
Ja, also das klingt tatsächlich nach einem wirklich interessanten Geschäftsmodell. Und genau deshalb denke ich, dass die Einführung der Shops in Europa und Deutschland nur aufgeschoben ist. Und immerhin sucht der TikTok derzeit immer noch nach einem Head of Logistics Operations für Deutschland. Und ich glaube schon, dass man das als Zeichen werten kann, dass sich mittelfristig etwas tun wird, auch wenn es im Moment nichts Konkretes gibt. Ja, genau, wenn es nicht konkret ist, sollten wir vielleicht mal wechseln zu etwas, was ein bisschen greifbarer ist, ein greifbareres Thema mal angehen. Du warst ja bei der Tagung der Logistikweisen, darüber haben wir ja schon mal hier an dieser Stelle gesprochen. Und das Gremium um Professor Christian Kille hat nun seinen Frühjahrsbericht vorgelegt. Du hast ihn gelesen, du hast ihn dir zu Gemüte geführt. Was steht denn da alles drin?
Ja, greifbares Thema. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das so ein einfach greifbares Thema
ist. Zumindest der Bericht.
Ja, na klar. Also in dem Bericht fließen natürlich viele Sichtweisen ein, denn die Logistikweisen kommen ja aus verschiedenen Bereichen der Wirtschaft. Also da sind Dienstleister vertreten, ebenso wie Wissenschaftler oder Vertreter von Industrie, Handel und auch Berater. In der Essenz sehen die Experten nun drei große Bereiche, die strategische Unternehmensentscheidungen maßgeblich beeinflussen. Und das sind Konjunktur, Arbeitsmarkt und Technologie. In diesen Punkten sind die Unternehmen quasi gezwungen, etwas zu tun. Und das nicht gerade leicht. Denn obwohl sich die Weltwirtschaft ja langsam erholt, ist der Aufschwung in der Logistik noch nicht zu spüren. Die Unternehmen kämpfen mit erheblichen Kostensteigerungen, bürokratischen Hemmnissen und politischer Einflussnahme.
Okay, also das kommt mir schon ein bisschen bekannt vor und es klingt natürlich auch ziemlich herausfordernd. Was sind denn die Hauptprobleme, mit denen sich die Unternehmen konfrontieren sehen?
Naja, besonders belastend sind natürlich die steigenden Kosten für Personal und Energie und hinzu kommen wachsende bürokratische Anforderungen, die wertvolle Ressourcen binden. Und das Fatale ist, dass diese Hindernisse die Unternehmen dann davon abhalten, sich auf tatsächlich zukunftsorientierte Aufgaben zu konzentrieren. Ne?
Stell ich mir schwierig vor, diese Situation. Also wäre ich ein Logistiker, so würde ich gern wissen, wie ich meine Firma aufstellen soll, um für die Zukunft gut gerüstet zu sein.
Ja, klar. Und auch wenn das schon ein bisschen abgedroschen klingen mag, die Experten empfehlen mehr Flexibilität und Agilität in den Prozessen. Unternehmen sollten also Strukturen schaffen, die unerwartete Ereignisse mit einem Plan B abfedern können. Eine resiliente Unternehmenskultur ist dabei entscheidend, um auf diese Transformation zu einer klimaneutralen, digitalen und kooperativen Logistik vorbereitet zu sein, wie Sie das beschreiben. Die Logistikweisen nennen das übrigens die Triple Transformation.
Ah, naja, also es ist ja schon klar, Experten müssen ja immer wieder mal neue Begriffe erfinden, um teilweise schon Bekanntes neu zu verpacken. Wobei ich den Begriff Triple Transformation schon mal gehört habe. Das ist der Titel der Studie der BVL zu Trends und Strategien in der Logistik und im Supply Chain Management. Dort war mit der Triple Transformation Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Resilienz gemeint.
Genau, im Grunde meinen aber die Logistikweisen etwas ganz Ähnliches. Interessant finde ich noch die Empfehlung, dass sich Unternehmen aktiv an politischen Initiativen beteiligen und einen internen Kulturwandel vorantreiben sollten, um somit insgesamt die Standortbedingungen in Deutschland zu verbessern.
Naja, und sicher geht es auch darum, auf dem Arbeitsmarkt als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Also solche Aktivitäten führen ja genau dorthin.
Genau, absolut. Denn der Personalmangel ist ein zentrales Problem, besonders in den Bereichen Innovation und IT. Und die Logistikbranche, muss man auch ganz klar sagen, hat hier einen Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Branchen, was durch hohe Lohnkosten und spezifische Anforderungen der jungen Generation an den Arbeitsplatz noch verstärkt wird.
Ja, da liegt die Empfehlung also auf der Hand. Unternehmen müssen strategisch in Employer Branding und Personalmarketing investieren. Eine gezielte Ansprache potenzieller Mitarbeiter, etwa so durch Schulbesuche, kann helfen, Talente frühzeitig zu gewinnen. Auch die kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeiter ist entscheidend. Oder wie sehen das die Logistikweisen?
Ja, die sehen das keineswegs anders.
Ah, ein anderes Handlungsfeld, dem laut den Logistikweisen eine zentrale Bedeutung zukommt, ist ja der Bereich Technologie. Das ist ja jetzt auch keine so wirklich ganz neue Erkenntnis. Aber damit sind auch ziemlich große Potenziale verbunden, die Prozesse insgesamt noch effizienter zu gestalten.
Ja, genau, so ist es. Und die technologische Entwicklung schreitet ja rasant voran und Investitionen in Automatisierung und Digitalisierung sind unvermeidlich, betonen die Experten jetzt auch unabhängig von der konjunkturellen Lage. Mhm. Diese Technologien bieten nicht nur Effizienzsteigerung, sondern sie sind eben auch eine überlebenswichtige Kompetenz. Ne? Und der Einsatz digitaler Technologien ist angesichts des anhaltenden Personalmangels und steigenden Kostendrucks unerlässlich. Es ist jetzt auch noch so, dass gleichzeitig die Erwartungen der Kunden an die digitale Leistungsfähigkeit der Logistikwirtschaft steigen und diese jedoch noch nicht mal immer erfüllt werden können, weil nämlich die erforderlichen Lösungen technisch oder organisatorisch noch gar nicht umsetzbar sind.
Es ist also wie so oft, da klaffen Anspruch und Wirklichkeit immer noch auseinander. Das kennt man ja auch aus anderen Wirtschaftsbereichen. Und eine digitale Strategie ist eben nichts, was man einmal aufsetzt und dann auch nicht mehr ändert. Mhm. Die muss halt kontinuierlich überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
Und daher empfehlen die Experten eine strategische Roadmap, die auf Unternehmensziele und Innovationspotenziale abgestimmt ist. Interne Kompetenzen müssen aufgebaut und die IT-Budgets erhöht werden, so lautet die Empfehlung. Kooperationen und branchenübergreifende Innovationen können dann nämlich ebenfalls helfen, die Potenziale neuer Technologien zumindest mal besser einzuschätzen.
Naja, also das klingt natürlich jetzt erstmal nach einem übergreifenden Plan. Tja, wie das da so weitergeht, muss man halt schauen. Aber um jetzt mal auf ein anderes Thema überzuleiten, es geht ja nicht nur bei der Digitalisierung darum, neue technische Lösungen zu finden und einer Roadmap zu folgen. Das gilt, und da sind wir dann auch wieder bei unserem Eingangsthema, natürlich auch für die Dekarbonisierung der Güterverkehre. Und da steht es bei der Luftfahrt und bei der Seeschifffahrt nicht zum Besten, ganz im Gegenteil.
Das stimmt leider. Unser Kollege Oliver Link hat sich in den vergangenen Wochen intensiv dem Thema gewidmet, mit Praktikern und Experten gesprochen und er hat Fakten gesammelt. Und das Lagebild, das er in der aktuellen DVZ zeichnet, ist, wie du schon gesagt hast, nicht gerade rosig. Sowohl der Luftfahrt als auch der Schifffahrtssektor werden die Klimaziele, so wie es jetzt aussieht, schlicht und einfach verfehlen.
Ja, und das machen ein paar Zahlen ja auch ziemlich deutlich. So hat die International Air Transport Association, also die IATA, vorgerechnet, dass allein die Luftfahrt ihre CO2-Emissionen mit Hilfe von SAF, also dem Sustainable Aviation Fuel, bis zum Jahr 2050 um 65% senken muss. Das Problem dabei, das Öko-Kerosin wird derzeit in eher sehr überschaubarem Umfang produziert. Das klingt zwar eindrucksvoll, wenn es heißt, dass in diesem Jahr 1,9 Milliarden Liter SAF produziert werden, aber das sind gerade mal 0,5% des derzeitigen globalen Kerosinverbrauchs.
Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat das mal eingeordnet. Er sagte, stünde Lufthansa das gesamte global produzierte SAF zur Verfügung, könnten wir damit 5 Tage lang fliegen.
Immerhin.
Ja, toll. Und ob es besser wird? Stefan Gössling, der an der schwedischen Linnaeus University zu den ökologischen Auswirkungen des Tourismus forscht, sieht das kritisch. Zum einen gäbe es derzeit nicht die Technologien, um SAF in adäquaten Mengen herzustellen. Und zum anderen sei der Betrieb von Anlagen, in denen synthetisches Kerosin mit Hilfe von Elektrolyseuren hergestellt werden, enorm energieintensiv. Mhm. Und diese Energie, das darf man nicht vergessen, muss ja auch noch nachhaltig hergestellt werden.
Ja, also Gößlings Rat ist daher auch ziemlich naheliegend. Er empfiehlt nämlich, die Verkehre um 20% zu reduzieren, was auch für die Luftfahrt gelten müsse. Dazu sagt er, zitiere mal, Lebensmittel wie brasilianische Weintrauben, die nach Europa geflogen werden, oder Schnittblumen aus Afrika, das sind Produkte, auf die wir gern verzichten können.
Das wird vielen vermutlich zu radikal sein, obwohl zum Beispiel Tim Schawert, der CEO von DHL Global, ihm beipflichtet. Dekarbonisierung ist auch für die Seeschifffahrt übrigens ein wichtiges Thema und auch da sind die Aussichten wenig überzeugend. Vor allem, weil der Umbau der weltweiten Flotten nur sehr schleppend vorangeht. Bis zum Jahr 2028 werden zum Beispiel gerade mal 200 Schiffe mit Methanol fahren.
Ja, das liegt natürlich auch daran, dass der alternative Treibstoff genauso wie Ammoniak nicht in ausreichenden Mengen produziert werden kann. So kommt die britische Klassifikationsgesellschaft zu dem Ergebnis, dass grünes Methanol im Jahr 2050 mit einem Verbrauchswert von 1,8 Exajoule nur 13,4% der gesamten Bunkernachfrage ausmachen wird. Die Werte der anderen Methanolderivate liegen sogar noch hinter diesem Niveau. Das hilft, ist aber natürlich viel zu wenig.
Tja. Leider. Der Link zu dem Artikel, der den DVZ-Abonnenten barrierefrei zur Verfügung steht, ist übrigens in den Shownotes zu finden.
Ja, und ich kann wirklich sagen, es ist ein lesenswertes Stück, das ich jedem Zuhörenden nur ans Herz legen kann. Und damit sind wir fast schon am Ende. Aber bevor wir da hinkommen, möchte ich nochmal auf das Thema kommen, das unsere Zuhörenden in der vergangenen Woche total interessiert hat. Na, Robert, was meine ich wohl?
Naja, das ist relativ einfach, vermute ich mal. Es geht um den Schenker-Verkauf. Mhm. Und weil dieser sich ja nun da anbahnende Mega-Deal schon so lange die Gemüter bewegt, haben wir mal eine Umfrage auf LinkedIn gestartet und wir wollten wissen, welcher der Bieter, der Logistics-Community, die uns da folgt, für den geeignetsten hält.
Ja, und an dieser Umfrage haben sich bis jetzt gut über 1000 Menschen beteiligt und so wie es aussieht, wird es wohl ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben zwischen den dänischen Logistikkonzernen DSV und Maersk. Die halten 38% oder respektive 35% bei Maersk der Teilnehmer für geeignet, diesen Deal über die Bühne zu bringen und das Ganze auch fortzuführen. Die Schweizer Reederei MSC dagegen liegt bei 10% der Stimmen und liegt damit relativ abgeschlagen. Und auch der Finanzinvestor CVC, der kommt nur noch auf 17%.
Ja, das ist alles ziemlich interessant, aber es ist natürlich keineswegs eine Vorentscheidung, sondern nur ein Stimmungsbild. Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir dann am Ende des heutigen Wochenrückblicks wieder angelangt. Wir bedanken uns wie immer ganz herzlich für Ihr Interesse. Sie können diesen Podcast auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren und senden Sie uns Fragen, Anregungen oder Kommentare gerne per Mail an redaktion@dvz.de. Und damit wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gern nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichtenpodcast. Es sagen Tschüss, Robert Kümmerlen
und Sven Benühr.